Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil. Heute sprechen wir über das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit. Vielleicht hast du den Wunsch, dich nebenberuflich selbstständig zu machen. Vielleicht hast du auch schon eine grandiose Idee in der Pipeline oder vielleicht bist du auch schon eine Weile nebenberuflich selbstständig und bist auf der Suche nach einem kleinen, liebevollen, inspirierenden, verbalen Tritt in den Allerwertesten. Egal welches der drei Szenarien auf dich zutrifft, du bist auf jeden Fall richtig, denn ich darf heute mit Maxine Schiffmann sprechen. Maxine ist Autorin und Coach. Vielleicht kennt ihr ihr Buch Das Berufungsprinzip. Dieses wurde im Februar 2022 vom renommierten Fischer Verlag veröffentlicht. Mit dem Business Journal Podcast hat sie 2019 den ersten deutschen Reflexionspodcast geschaffen, der bereits von 82.000 Menschen gehört wurde. Mit Maxine darf ich heute über das Abenteuer nebenberufliche Selbstständigkeit sprechen. Aber wir beginnen damit, dass sie uns erzählt, wie sie es geschafft hat, ihren eigenen Weg zu finden. Sie bezeichnet sich nämlich selber als eine Heldin auf der Suche. Was sie gesucht hat und was sie gefunden hat und was sie auf diesem Weg allen rät, die auf der Suche nach beruflicher Erfüllung sind, all das und noch viel mehr findest du in der heutigen Folge und im Interview mit Maxine Schiffmann. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, liebe Maxine, und ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist. Daher geht die erste Frage sofort an dich. Wer bist du? Was machst du? Und vor allem, was treibt dich an?
Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ich selbst würde mich als Produktivitäts- und Business-Coach beschreiben für vor allem nebenberufliche Gründerinnen, denn das ist genau mein eigener Weg gewesen. Ansonsten liebe ich es, Bücher zu schreiben. Mein Meisterwerk gibt es beim Fischer Verlag, heißt Das Berufungsprinzip. Ich habe einen eigenen Podcast und ich brenne vor allem für das Thema Berufung, weil meine eigene Berufungssuche so ein langer, steiniger Weg war. Und ich habe mir so viel Druck gemacht, so diese Berufung zu finden. Und ich weiß, dass viele da draußen genau gerade das Gleiche spüren. Und habe aber dann schnell festgestellt, dass dieser klassische Karrierepfad mit Anstellung, großer Konzern, so gar nichts für mich war. Und musste da meinen eigenen Weg dann in die Selbstständigkeit finden. Habe jetzt eine ganz spannende Portfolio-Karriere. Das heißt, ich habe eine Anstellung und ich bin selbstständig. Und das ist immer eine ganz schöne Kombination. Und ich habe das Gefühl, es braucht einfach Menschen, die auch sagen, hey, das ist ein cooler Weg, den auch so zu gehen, um einfach Vorbilder auch zu haben. Und da hoffe ich, dass ich einige ermutigen kann, dass das ein auch vielleicht toller, perfekter Weg auch für sie selbst sein könnte.
Ein sehr, sehr spannender Weg. Und du hast gerade was gesagt, was hier in dem Podcast immer mal wieder auftaucht. Du nennst es Portfolio-Karriere, andere nennen es Polyjobbing. Und das finde ich so ein tolles Modell, weil es sehr vieles kombiniert, was die Menschen antreibt, was vielleicht in einem einzigen Weg nicht möglich wäre. Du bist Autorin des Buches, wie du gerade gesagt hast, Das Berufungsprinzip. Und da gibt es ein Kapitel, indem du über dich selber schreibst. Und das heißt, eine Heldin auf der Suche. Und du hast uns gerade schon den einen oder anderen Einblick in diese Suche gewährt. Wenn du jetzt so zurückblickst, was waren so die Kern-Aha-Momente, die dir da begegnet sind, die dich dahin gebracht haben, wo du heute stehst?
Es gab so einen ganz spannenden Moment, wo ich einen richtig geilen Praktikumsplatz ergattert hatte in einer großen Bank und ich mich so richtig vom Verstand her erfolgreich gefühlt habe. Ich war dann in meinem schicken Blazer, bin irgendwie in den 43. Stock gefahren, Blick über Frankfurt, da hatten wir unser Büro und mein Verstand so, ja, das ist Erfolg. Und dann habe ich...
Ja, Bank und Frankfurt, was will man mehr? Das passt ja wie die Faust aufs Auge, ne? Und da denkt man erstmal, die hat's geschafft.
Genau, und ich war im Social-Media-Bereich dann angestellt. Ich dachte, cool, hier kann ich mich verwirklichen und auch meine Kreativität in auch dieses Bankenleben bringen. Und das war ganz spannend, weil ich dann sehr schnell gemerkt habe, dass ich hier überhaupt nicht hingehört habe. Und dass mein Herz wirklich gesagt hat, hey Maxine, das ist gar nicht dein Ding. So diese Strukturen etc., das passt überhaupt nicht zu dir. Ich hatte mir auch das irgendwie anders vorgestellt, wie ich mich ausleben kann, wie man es oft hat. Man hat so eine romantische Vorstellung von einem neuen Job und dann ist es natürlich in der Realität ganz anders. Und damals habe ich gesagt, okay, ich muss hier irgendwie weg. Es war ja eh ein Praktikum. Das heißt, es war klar, dass ich danach irgendwie nicht in diesem Umfeld bleibe und habe gesagt, ich muss meine Berufung finden. Aber damals dachte ich noch, dass Berufung dieser eine Traumjob ist. Und es gibt diesen einen Traumjob da draußen, den ich finden muss. Und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, weil ich liebte so viele unterschiedliche Dinge. Ich liebte Persönlichkeitsentwicklung, Marketing und Business, was ich ja auch studiert hatte, aber auch Gesundheit und Fitness. Und das war echt ein spannender Weg, mir zu erlauben, dass Berufung nicht singulär sein muss, dass es sein kann, dass du verschiedene Berufungen hast und dass du dir auch erlauben darfst, Verschiedenes erstmal auszuprobieren, um einem, vielleicht aber auch mehreren Dingen auch vielleicht gleichzeitig zu folgen. Und genau das habe ich dann gemacht mit meinem Blog damals und dann mit meinem Coaching. Und das hat sich dann sozusagen entwickelt zu dem, was ich heute mache.
Wenn du das heute nochmal beschreiben müsstest, beziehungsweise die Frage an dich, was ist es, was du heute machst? Nimm uns ein bisschen mit in dein Portfolio-Berufsalltag.
Also zum einen habe ich natürlich mein eigenes Coaching-Business. Das heißt, ich arbeite da mit Gründerinnen, zum einen im One-on-One, zum anderen aber auch in kleinen Gruppen. Dort begleite ich meine Gründerin über mehrere Monate, ihr eigenes Business aufzubauen und vor allem auch so an den inneren Themen zu arbeiten, weil ich sage immer, die größte Hürde im Business bist du selbst, so der eigene Zweifel, aber auch so das eigene Zeitmanagement, die eigene Arbeitsweise, weil natürlich haben wir nicht gelernt, wie wir selbstständig arbeiten können, um erfolgreich zu werden, weil wir ja in der Schule auf was ganz anderes vorbereitet werden. Da werden wir vorbereitet, wie das ist, Regeln zu befolgen und nach klaren Deadlines zu arbeiten. Und in der Selbstständigkeit hast du ja das Ganze nicht mehr. Und das mache ich, ganz flexibel sozusagen, viele Tage sozusagen in meiner Woche. Dann natürlich nehme ich auch dann einen Podcast auf. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich sehr, sehr viel Buch geschrieben. Da habe ich auch wenig gecoacht. Und dann habe ich aber auch noch meine andere Säule sozusagen. Und das ist eine gemeinnützige Organisation. Da habe ich viele Jahre ein Stipendiumprogramm geleitet für junge Gründer hier in Hessen. Und jetzt gerade sitze ich an einem ganz neuen Projekt auch eher für dieses Unternehmen. Und zwar zum Thema Unternehmensnachfolge, um das mehr in die Welt zu bringen. Und da planen wir gerade groß Podcasts, Social Media und ein Riesenfestival, wo ich jetzt gerade an der Konzeption sitze und das bald online gehen wird.
Wow, sehr, sehr spannend. Und du hast gerade was gesagt, was mich an ein Gespräch erinnert, was ich vor ein paar Jahren mal hatte. Und da hatte ich selber ein Vorstellungsgespräch mit dem Personalverantwortlichen für eine große Unternehmensberatung. Und es ging darum, dass mein Lebenslauf nicht stringent ist, wie man sich den im klassischen Bilderbuch Arbeitsleben so vorstellt. Und das hat mir immer so ein bisschen das Gefühl gegeben, ist auch eine Schwäche. Und dann sagte der Personalverantwortliche zu mir, Frau Balloff, Sie müssen das so sehen. Der Lebenslauf der Zukunft ist voller Projekte. Und Projekte haben einen Anfang und ein Ende. Und wenn Sie Ihren Lebenslauf beginnen, als Projektlebenslauf zu sehen, dann ist er am Ende voll mit tollen, bunten, bereichernden Projekten. Und das hat mich gerade daran erinnert, als du gesprochen hast von deinen Herzensprojekten. Und ich sehe auch, wie du strahlst, wenn du davon sprichst, dass da jetzt was Neues da ist, dass du ein tolles Programm geleitet hast. Also vielen Dank, dass du uns da hast teilnehmen lassen.
Ich finde das so ein schönes Bild, weil wir machen uns so viel Druck, dass es alles so stringent ist und irgendwie muss da immer ein ganz klarer roter Faden sein und das muss es gar nicht. Und deswegen ist dieses Bild von Berufung ist der eine Traumjob total veraltet, weil du wirst sehr wahrscheinlich zu 99% nicht die eine Sache finden, die du die nächsten 20 Jahre machen wirst, weil die Welt sieht einfach anders aus. Und das ist total schön, weil die meisten von uns wollen sich auch gar nicht 20 Jahre auf eine Sache committen, sondern sie wollen so ihrem inneren Ruf, wie ich es nenne, folgen. Und er führt uns einfach in unterschiedlichen Lebensphasen zu unterschiedlichen Projekten, Jobs und Aufgaben. Und das ist wunderschön, wenn wir uns das erlauben.
Dein Buch, das Berufungsprinzip, da sind ja auch die Buchstaben RUF großgeschrieben, um dieses Ruf zu unterstreichen, beinhaltet ja super viele Tools. Und eins davon ist die Ruf-Fragetechnik. Aber nimm uns doch noch mal ganz kurz mit, weil ich wirklich Werbung für dein Buch machen will, weil mich das sehr beflügelt hat. Womit geht der Leser, die Leserin aus deinem Buch?
Was ich mit dem Buch erreichen wollte, ist zum einen natürlich die Leserin an die Hand zu nehmen, um ihnen zu helfen, ihre eigenen Antworten zu finden. Weil da draußen gibt es 1000 Leute, die dir sagen, so musst du es machen und das ist der Weg. Aber ich glaube, dass die Antworten nur in uns selbst sind. Und natürlich kann ich jemandem helfen, diese Antworten zu finden und genau das macht das Buch. Das heißt, du findest im Buch viele Geschichten, viele Inspirationen, aber vor allem auch viele Reflexionsaufgaben und wirklich Fragestellungen, um dich mit unterschiedlichen Aspekten, die dir helfen auf deinem Berufungsweg, da einfach klarer zu werden. Also wir gucken uns deine Superkräfte an, aber auch deine Ängste. Also die Dinge, die in dir schlummern, die dir weiterhelfen können, um jetzt zu wissen, was könnte mein nächster beruflicher Schritt sein? Oder welche Idee ruft mich denn jetzt gerade besonders? Weil da verlaufen wir uns ganz oft und drehen uns im Kreis. Das heißt, ja, es ist eigentlich mehr ein, es ist ein halbes Buch und ein halbes Workbuch sozusagen, so würde ich es beschreiben.
Du hast gerade gesagt, es geht darum, die Dinge zu finden, die in einem schlummern. Wenn du jetzt so auf deinen Weg seit dem Moment, als du im Fahrstuhl in den 43. Stock der Bank gefahren bist, bis heute zurückblickst, was sind so die Dinge, die du an dir oder in dir selber entdeckt hast, von denen du heute sagst, wow, das hätte ich niemals entdeckt, wenn ich damals auf diesem einen Weg geblieben wäre?
Oh, ganz viele Sachen. Eine Sache, die mir direkt kommt, war, dass ich früher extreme Angst hatte, vor Menschen zu sprechen. Und spannenderweise hat es mich da irgendwie aber unbewusst auch immer hingezogen. Aber ich hatte halt so eine Angst davor und ich dachte, naja, wenn ich so eine Angst davor habe, weil Angst heißt ja auch, es fühlt sich einfach nicht angenehm an, dann kann das nicht mein Weg sein. Und ich durfte feststellen, dass unsere Seele will ja wachsen. Oder vielleicht ist Seele auch nicht das richtige Wort für jeden von uns. Aber ich glaube, dass unser Inneres wachsen will. Und unsere Ängste zeigen uns ganz oft auch ganz wichtige Dinge, die wir erleben wollen, die wir entdecken wollen. Und wenn wir dem folgen, kann da so eine Freude kreiert werden. Und mittlerweile liebe ich es, vor Menschen zu stehen und ich liebe es, Trainings zu halten. Und es fällt mir nicht immer leicht, also überhaupt nicht. Aber ich spüre da so eine Sinnhaftigkeit. Und das hätte ich aber nie erleben dürfen, hätte ich nicht gesagt, ich gucke mir auch meine Ängste an. Und ich erlaube mir, auch dieser Angst mal zu folgen, die sagt, boah, du kannst doch nicht vor Menschen sprechen, das geht doch überhaupt nicht. Das war das eine. Und das andere ist, dass ich habe früher meine Berufungssuche sehr mit dem Kopf gestartet. Also ich habe meinen Kopf gefragt, was wäre denn sinnvoll, was könnte ich denn machen? Und gar nicht wirklich so mein Inneres. Also weil unsere Gefühle, so dieses, wo geht uns das Herz auf, wo verspüren wir Freude, da geht es ja um das Gefühl, da geht es nicht um den Kopf, der sagt, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll, damit kannst du Geld verdienen, damit nicht. Dem mehr zu vertrauen, weil ich mich ganz oft vor den schönen Dingen des Lebens verschlossen habe, in der Meinung, ach, das kann ja nicht funktionieren.
Wir lernen in der Schule ja auch nichts anderes. Wir entscheiden oft mit dem Kopf, das ist unser Zeugnis, das übersetzt sich in folgendes Berufsbild und so geht's weiter. Dann kommen noch die Stimmen von außen, die sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, es geht nur eine Sache, eine zweite Sache geht nicht und zack, bleiben wir immer im Kopf und blenden aus, dass da noch was anderes ist, um da den Kreis zu schließen, was in uns schlummert, was raus möchte, was gelebt und geliebt werden will. Wir wollen ja heute über die nebenberufliche Selbstständigkeit sprechen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz von vorne rein. Warum sollte jemand nebenberuflich in die Selbstständigkeit starten? Denn da auch da gibt's ja viele, die sagen, na ja, wenn du dich auf zwei Sachen fokussierst, kriegt keins genug Energie ab.
Ja, tolle Frage, vielen Dank dafür. Also ich liebe dieses Thema nebenberufliche Selbstständigkeit, weil es mein Weg war und ich gemerkt habe, wie wohltuend der auch für mich war. Der ist auch nicht immer einfach, aber was er dir erlaubt, ist, dass du in der eigenen Geschwindigkeit ohne finanziellen Druck gründen kannst. Und das finde ich total wertvoll, weil wenn wir sagen, wir müssen jetzt all in gehen, wir kündigen, wir machen uns jetzt selbstständig, dann hast du immensen finanziellen Druck. Du willst direkt Umsatz gewinnen, weil du musst ja irgendwie auch überleben und es fühlt sich nicht gut an. Ich habe das selbst ein paar Monate erlebt, nicht zu wissen, wo jetzt das nächste Gehalt herkommt. Und ich wollte in meinem Coaching nie in der Position sein, dass ich mit jemandem arbeiten muss. Sondern ich wollte immer die Möglichkeit haben, wirklich zu gucken, bin ich der beste Coach für diese Person und möchte ich auch mit der Person arbeiten. Also das ist Nummer eins, die eine Geschwindigkeit zu finden und der zu folgen. Nummer zwei, du kannst natürlich viel besser in dein Business investieren, wenn du ein festes Einkommen hast. Und zu Beginn der eigenen Selbstständigkeit braucht es einfach neue Skills und die muss man sich aneignen. Und es geht viel schneller, wenn man die sich innerhalb von einem Einzelcoaching oder einem Kurs aneignet, im Vergleich zu, ich gucke mir 1000 kostenfreie Webinare an oder versuche mir irgendwie über 1000 YouTube-Videos mit Werbung dazwischen irgendwas Neues anzueignen und mein eigenes darin zu finden. Also das finde ich nochmal super wertvoll, weil es dir viel, viel Frust erspart, wenn du da auch ein bisschen investieren kannst. Und dann erlaubt dir das nebenberufliche Gründen Raum zum Ausprobieren. Es dauert einfach eine Weile. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Stefanie, aber bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich klar war, was ist jetzt die genaue Idee, was ist meine Positionierung, mit wem will ich genau arbeiten, was sind meine Angebote. Und das braucht einfach auch Zeit und auch wirklich Raum zum Ausprobieren. Und das kannst du dir wirklich schenken in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Wie war das denn bei dir?
Ja, das war bei mir ganz ähnlich und ich musste eben schmunzeln, weil ich zu Beginn auch jemand war, der sich das 70. kostenlose PDF runtergeladen hat. Und ich glaube, wenn ich auf meinem Rechner nochmal nachschaue, finde ich die auch alle noch unbearbeitet ja. Und vielleicht einmal gelesen. Und es braucht Menschen, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt direkt das High-Class-Business-Coaching, vielleicht auch Menschen, denen es ähnlich geht, die dich auch an das Wichtige erinnern. Ich glaube, eins meiner wichtigsten Learning war, dass ich irgendwann aus Angst, was zu verpassen, mit so einem Bauchladen rumgelaufen bin. Hey, und das mache ich auch noch. Und das mache ich auch noch, natürlich. Und gerade für jemanden wie mich, der halt super schnell Interesse an neuen Dingen entwickelt, war es wichtig zu lernen, Fokus auf ein, zwei Produkte, auf eine Dienstleistung, die genial ist und nicht 10, die so naja sind, weil die in so einem Bauchladen rumschlummern. Und genau das hilft, wenn wir uns Menschen suchen, die uns entweder weiterbringen oder mit denen wir uns gemeinschaftlich weiterentwickeln. Und das war für mich auch sehr hilfreich.
Total schön. Ja, weil dieser Fokus ist auch so wertvoll und so wichtig, wenn es um die nebenberufliche Selbstständigkeit geht. Ich bin Freund von, erlaub dir auch gerne mehrere Dinge gleichzeitig. Aber du brauchst trotzdem einen gewissen Fokus, weil sonst kommst du mit keinem so richtig voran. Und das kann sehr frustrierend sein. Da darf man wirklich auf smarte Weise auch seinen Fokus finden und gucken, was ist jetzt wirklich das, was am meisten passt, was mich am meisten auch einfach ruft.
Mir hilft auch immer sehr der Abgleich mit meinen Werten. Also zu schauen, die Anfrage, die ich da gerade bekomme, finde ich die toll, weil dahinter ein attraktives Price-Tag hängt. Oder finde ich das toll, weil es komplett auf meine Werte und meine persönliche Mission einzahlt? Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, auch zu unterscheiden, wo zahlt es drauf ein und darauf immer weiter aufzubauen.
Ja, total.
Du bist der Überzeugung, dass der Businessaufbau, der nebenberufliche Businessaufbau mit 10 Wochenstunden möglich ist. Wie müsste so eine Woche aussehen? Wie müssten diese 10 Stunden deiner Meinung nach gefüllt sein, dass man das Beste aus diesen 10 Stunden rausholen kann?
Ja, 10 Stunden klingt ja für den einen vielleicht sehr viel, aber wenn wir uns überlegen, wie viel auch zu tun ist für die eigene Selbstständigkeit, kann das auch sehr wenig wirken. Und was ich immer wieder erlebe, was so eine große Falle ist, dass wir uns zu Beginn der eigenen Selbstständigkeit viel mit so den schönen Themen beschäftigen, also mit dem Design zum Beispiel, mit Logo.
Das war auch das Erste, was mir eingefallen ist, das Logo.
Genau.
Stundenlang bei Canva rumhängen und das Logo-Design.
Genau, wir brauchen das perfekte Logo, die perfekte Webseite oder auch den perfekten Namen. Und das hat mich zu Beginn meiner Selbstständigkeit Monate gekostet. Also nicht ein paar Tage oder Stunden, Monate. Und am Ende haben wir uns dann doch auf was anderes geeignet. Und da wirklich zu gucken, wie kann ich meinen Fokus auf das lenken, was mich direkt sichtbar macht? Und wie kann ich auch smart arbeiten, sprich mit Vorlagen arbeiten oder mir Support holen, dass ich das nicht alles selbst mache? Weil ja, natürlich ist es toll, wenn du weißt, wie du von null auf eine Webseite aufbaust. Aber du willst ja nicht Webdesigner werden, sondern vielleicht Coach oder Assistentin oder was auch immer. Und da wirklich zu gucken, welche Skills will ich mir wirklich aufbauen und wo hole ich mir Support. Und deswegen sage ich immer, guck mal, welche Aufgaben machen dich direkt sichtbar. und welche haben auch direkt mit Kundengewinnung zu tun. Weil was wir ganz oft machen, ist, dass wir im Hintergrund versteckt an Aufgaben arbeiten und die aber nie nach außen zeigen. Natürlich müssen die Aufgaben gemacht werden. Natürlich willst du vielleicht eine Webseite haben. Du bereitest vielleicht Vorlagen vor in Canva auch für deinen Social Media Auftritt. Aber vielleicht kannst du den Prozess zeigen, uns hinter die Kulissen führen. Also auch immer wieder versteckte Aufgaben sichtbar machen. Und dann bist du auch viel schneller in dieser Gewohnheit drinne. Natürlich zeige ich mich und mein Business. Weil der große Fehler ist, dass wir monatelang im Hintergrund werkeln und dann irgendwann mal sagen, ja, jetzt ist alles perfekt und jetzt gehe ich raus. Und dann haben wir einfach Monate verloren.
Das stimmt. Und da kommt mir gerade auch noch ein Gedanke. Und da hilft's auch, Menschen zu haben, die einem das aufzeigen. Wir fokussieren uns dann ja oft auf die Dinge, die uns leicht fallen, an denen wir Spaß haben. Zum Beispiel Canva-Logo-Design. Drücken uns aber vor dem großen Thema Sales. Weil das, was ich mache, das ist ja mein Herzensbusiness. Das ist ja, ich will ja kein knallharter Vertriebler sein. Obwohl in einem Unternehmen, und in dem Moment bin ich ja Unternehmerin, braucht's alles. An welchem Punkt kommen da deine Klientinnen zu dir?
Unterschiedlich. Also jetzt gerade begleite ich eine ganz tolle Gründerin, die gerade auch nebenberuflich und neben dem Mama-Sein ihr Business aufbaut. Und sie kam an den Punkt, dass sie eine grobe Idee hatte, aber so eine Riesenidee, was wirklich auch viel technisches Know-how und viele tausend Euro gebraucht hätte, um genau diese Idee zu Beginn umzusetzen. Mhm. Und dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und habe gesagt, lass uns einen Weg finden, wie du jetzt schon starten kannst. Weil die große Idee, die du hast, da ging es um eine App, die müssen wir erstmal testen. Wir müssen erstmal gucken, was ist genau die Zielgruppe? Was genau braucht diese Zielgruppe? Natürlich hast du Ideen im Kopf, aber das ist immer weit entfernt von der Realität. Und jetzt zum Beispiel haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, hey, du brauchst eine Beta-Gruppe, wo du in einem kleinen Rahmen, nicht jetzt mit einer App, sondern das manuell, mit uns Menschen testen kannst. Und das ist sie gerade am Aufbauen. Wir hatten heute Morgen wieder ein Gespräch dazu. Und sie hat jetzt 11 Testkundinnen gefunden, die sie jetzt über 4 Wochen begleitet, um wirkliche Erfahrungen zu sammeln. Weil die Gefahr ist, sonst hätten wir nicht zusammengearbeitet, hätte sie wahrscheinlich jetzt noch 2-3 Monate lang alles recherchiert, was es gibt zu dieser App-Idee und zu den Themen, aber sie wäre nicht in die Umsetzung gegangen und hätte es nicht ausgetestet. Weil dieses, ich gehe wirklich hin und teste die Idee, ich setze es wirklich um, das bringt uns natürlich aus unserer Komfortzone heraus. Aber da sind die wahren Antworten, da kriegen wir wirkliche Klarheit.
Und wie reagieren deine Kundinnen, wenn du ihnen sagst, lass uns mal kleiner starten. Also ich denke jetzt wieder von mir her, bei mir kommen da so Themen wie Ungeduld, aber ich will doch jetzt sofort all in das raushauen. Und zweitens auch so dieses perfektionistische Denken, so das, was ich da der Welt zeige, das muss schon fertig, perfekt poliert sein.
Ja, also das sind wirklich die Themen, mit denen wir dann aktiv arbeiten, wo ich sie wirklich immer wieder erinnern darf. Done is better than perfect. Wir müssen jetzt hier nicht das perfekte Logo haben, sondern wir brauchen ein Logo, weil der Kunde kauft nicht des Logos wegen, sondern weil die Botschaft die passende ist, weil die Ansprache richtig ist. Und daran, also dass ich immer wieder den Fokus auf das wirklich Wichtige umlenke. Und ich bin so froh, dass ich zu Beginn meiner Selbstständigkeit so viel Zeit verschwendet habe, weil ich genau weiß, genau das habe ich damals auch gemacht und das möchte ich ihr jetzt ersparen. Und da auch zu sagen, hey, ich habe das auch gemacht, da habe ich auch 10 Stunden investiert, das hat mir überhaupt nichts gebracht, ist oft für meine Klienten dann so wertvoll, weil sie sagen, ja, okay, ich habe jetzt schon die Hälfte der Zeit investiert, nee, lass mich jetzt mal einen anderen Weg einschlagen. Aber wir dürfen wirklich damit arbeiten, auch mit dieser Ungeduld, weil nebenberufliches Gründen dauert natürlich immer länger als das Vollzeitgründen. Und da dürfen wir unsere eigene Ungeduld gut managen und immer wieder sagen, hey, Piano, es geht voran. Kleine Schritte führen mich auch zum Ziel und es muss ja auch Spaß machen. Und wenn wir dauergestresst sind und total überfordert, weil wir uns zu viel vorgenommen haben, bringt das einen einfach langfristig überhaupt nichts.
Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, immer mal wieder zurückzuschauen und diese kleinen Baby-Steps anzuschauen, weil aus vielen kleinen Baby-Steps werden irgendwann ganz große Meilensteine. Und ich schaue zurück und sage, hey, diese Beta-Gruppe, die ich da hatte, wow, die Erkenntnisse daraus, genial, da wäre ich nicht drauf gekommen ohne diese Gruppe. Und das ist ja wichtig, immer wieder sich vor Augen zu führen, welche Schritte man geht. Und dass man schon viel weiter ist, als hätte man sich gar nicht bewegt.
Genau, und das braucht auch, dass wir darüber sprechen. Deswegen, ich stelle auch ganz oft so in meiner Gruppe dann die Frage, Worauf bist du gerade stolz oder wofür kannst du dich anerkennen? Und dann kommt erstmal gar nichts, Stille, weil dann der Kopf sagt, warte mal, ich bin jetzt so fokussiert auf das, was ich noch nicht gemacht habe. Jetzt muss ich ja erstmal umdenken.
Schade eigentlich, ja.
Aber das ist so wertvoll, dieses, was habe ich bisher schon gemacht? Und das ist auch so eins meiner Lieblings-Journal-Tools, wenn mein Verstand gerade ungeduldig ist, dann schreibe ich mir eine Dann-Liste, wo ich wirklich alles privat wie beruflich draufschreibe, was ich entweder an dem Tag oder in der Woche geschafft habe, um meinem Verstand zu zeigen, hey, das stimmt gar nicht, dass die Geschichte ist, dass ich nichts schaffe oder nicht schnell genug bin. Und da brauchen wir manchmal wirklich so handfeste Belege wie so eine Dann-Liste.
Wir sprechen gleich auch nochmal ausführlich über das Journaling, weil mich das auch sehr fasziniert hat, als ich mich auf unser Gespräch heute vorbereitet habe. Du hast aber vorhin was sehr Interessantes gesagt und ich glaube, viele haben genickt und gesagt, ja, dem stimme ich absolut zu. Du hast gesagt, die größte Hürde beim Businessaufbau sind wir uns selbst. Und wir haben jetzt gerade schon über Perfektionismus, Ungeduld gesprochen. Welche Hürden sind uns da selbst noch im Weg und wie räumen wir sie weg?
Die größte Hürde, die ich immer wieder erlebe, vor allem bei den wundervollen Frauen, die ich begleiten darf, ist so die eigene Unsicherheit und der eigene Zweifel. Und ich bin immer früher jemand gewesen, die sehr schnell am Zweifeln ist und sich fragt, bin ich gut genug, kann ich das, will ich das überhaupt? Und wirklich da zu lernen, effektiv mit diesen Gedanken umzugehen. Und das Schöne ist, wir müssen nicht alle unsere Zweifel aus dem Weg räumen. Überhaupt nicht. Aber wir müssen lernen, wie wir mit den Gedanken, die dann hochkommen, die sagen, ach, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder kann das klappen, dass wir die nicht als die Wahrheit annehmen, sondern lernen, sie für die Geschichte zu sehen, die sie sind. Das sind einfach Worte in unserem Kopf und die wirklich mit einer gewissen liebevollen Distanz zu sehen. Das ist eine wichtige Fähigkeit, die wir erlernen dürfen. Und das Schöne ist, das kann auch jeder schon. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, Stefanie, dass dein Verstand sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, ein Stück Schokolade essen. Und du sagst, nee, ich nehme das zwar wahr, aber ich werde dem jetzt nicht folgen, diesem Gedanken. Hattest du sowas schon mal?
Ja, vielleicht ist da Schokolade nicht so ein erfolgreiches Beispiel. Aber ich weiß, was du meinst und in anderen Dingen hatte ich das genauso, wie du es beschreibst.
Genau, und das ist die Fähigkeit, die wir alle in uns haben, dass wir einen Gedanken wahrnehmen können, ohne ihm folgen zu müssen, ohne zu sagen, das ist jetzt die eine Wahrheit, das stimmt jetzt, ich muss jetzt genau demnach handeln, weil unsere Zweifel wollen. Also die sind nicht gegen uns, die wollen nur, dass wir sicher sind. Und alles, was uns aus der Komfortzone bringt, ist natürlich gefühlt unsicher und möglicherweise gefährlich. Und deswegen können wir da immer wieder trainieren, unseren Gedanken zuzuhören mit einer liebevollen, gesunden Distanz. Und ich nenne das Gedankendistanz als wichtige Fähigkeit für die eigene Selbstständigkeit.
Diese Selbstzweifel halten uns ja auch ganz oft zurück, in die Sichtbarkeit zu kommen. Mhm. Und in einem Angestelltenverhältnis ist es natürlich einfacher, nicht in die Sichtbarkeit zu gehen, weil es oft auch nicht gefragt ist. Wir machen diesen Job, der trägt zu XY bei, aber wir können uns auch dahinter verstecken an Tagen, an denen uns nicht danach ist. In der nebenberuflichen Selbstständigkeit brauchen wir aber dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich gehe damit nach außen. Und oftmals scheitert das an dem Gedanken, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt plötzlich noch was Zweites oder was Drittes neben meinem Hauptberuf mache. Wie unterstützt du deine Kundin dabei, diese Angst vor der Sichtbarkeit zu überwinden?
Also zum einen hoffen die Frauen, die ich begleite, immer darauf, dass sie die Selbstsicherheit haben, bevor sie rausgehen. Und ich sage immer, das funktioniert nicht. Du wirst die Selbstsicherheit erst aufbauen, wenn du dich am Zeigen bist. Das ist so wie beim Fahrradfahren. Du denkst ja auch nicht, ja, ich kann das und dann klappt es sofort, sondern die Sicherheit kommt, indem du beginnst, dich zu zeigen und dich wirklich sichtbar zu machen. Und dann dürfen wir wirklich Stück für Stück lernen, so eine scheiße egal Attitüde aufzubauen. Und das ist nicht immer so einfach, aber das ist so wichtig, weil ganz oft denken wir, ja, was denken jetzt die Nachbarn und was könnte der denken? Und das ist nicht unser Business. Unser Business ist, dass wir das zeigen, was in uns ist, ohne uns perfekt zu fühlen, ohne schon sicher zu sein, in dem Wissen, dass das alles danach kommt. Und es ist nicht meine Aufgabe, zu manipulieren, was der andere denkt. Und dieses, es muss mir egal sein, das Stück für Stück zu kultivieren. Ich lebe hier auf einem kleinen Dorf. Gefühlt haben ganz viele hier in diesem Dorf irgendwie mein Instagram abonniert. Und das sind die letzten Leute, wo ich eigentlich möchte, dass die meine Insta-Story gucken. Weil das natürlich auch einfach Themen sind, die gar nicht für sie bestimmt sind. Das ist ja nicht meine Zielgruppe. Mhm. Und dann hatte ich zu Beginn so große Sorge, so, ach, was denken die jetzt? Und dann bin ich wieder auf einem Fest. Und dann haben die alles, das haben die meine Story gesehen. Und irgendwann muss ich mir sagen, hey, das darf mir jetzt egal sein. Punkt. Und das immer wieder sozusagen zu trainieren, dass es nicht meine Aufgabe ist, dass ich mich davon frei mache, dass ich für die schreibe, für die es gedacht ist. Und wer das noch sehen will, der darf das sehen, aber das ist nicht mein Business.
Und ganz oft werden wir ja auch positiv überrascht.
Ja.
Ich kenne das von mir selber. Mir ist schon jemand bei Instagram gefolgt. Da ging es mir ganz genauso. Dachte ich so, ach du Gott, jetzt folgt die Person mir auch noch. Was denkt die Person wohl? Und bei nächster Gelegenheit kam diese Person auf mich zu und meinte, ey, ich find's richtig cool, was du da machst. Und das sind die Dinge, an denen wir uns festhalten dürfen. Komplimente, die wir annehmen dürfen. Die Person sagt es nicht aus Mitleid. Die Person sagt es, weil sie das wahrscheinlich ernst meint. Und andersrum ist es so, wenn andere Leute sagen, also das würde ich aber nicht machen, ist es deren Ansicht. Die würden es nicht machen. Das hält mich nicht davon ab, für das loszugehen, was mir wichtig ist.
Ja, total. Und ich sehe das mittlerweile auch als so einen gewissen Reifegrad, dass wenn jemand mir sagt, hey, mir gefällt es nicht, was du machst, dann bin ich einen Schritt weiter in der Sichtbarkeit. Weil wenn du nicht sichtbar bist, kann ich auch niemanden kritisieren. Aber das zeigt dir, du hast so einen gewissen Meilenstein erreicht, wenn du die erste Person hast, die sagt, das ist nicht mein Ding. Und das darf okay sein. Also, dass ich das mittlerweile mehr feiere, als dass ich sage, oh, ich finde das jetzt aber unangenehm, dass die Person das nicht geil findet. Weil natürlich kann mich nicht jeder mögen und nicht jeder kann das, was ich mache, gut finden. Weil wir sind nicht für alle da. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir müssen nicht der ganzen Welt gefallen. Und wir sind auch nicht für jeden geeignet.
Es reicht, wenn wir unser Nummer 1 Fan sind. Natürlich soll unser Business auch laufen, aber es reicht, wenn wir erstmal da stehen wie Cheerleader und sagen, go for it, go for it.
Genau, und das ist am Anfang natürlich schwierig. Und wahrscheinlich wirst du am Anfang nicht dein größter Cheerleader sein, sondern das wird deine Mama sein. Oder vielleicht deine Schwester oder eine Freundin. Und es gilt wieder zu lernen, der eigene Cheerleader zu werden. Und das dauert aber. Also bitte erwarte nicht, dass du das von Beginn auf kannst, dass du von Beginn auf super selbstsicher bist. Natürlich gibt's auch so Frauen, die dann sehr selbstsicher sind, aber die meisten, mit denen ich auch arbeiten darf, die sind eher so, wie ich damals gewesen bin, so, oh, ist das schon gut genug? Kann ich das? Will ich das? Und da ist es auch okay, wenn wir uns sichtbar machen, ohne selbstsicher zu sein. Weil das ist der Weg durch das Tal einfach.
Danke. Danke, dass du das enttabuisierst. Denn ich glaube, ganz oft haben wir das Gefühl, wenn wir uns Instagram anschauen, die ganzen Success-Stories da draußen, dass den Personen, die haben alle keine Selbstzweifel. Die haben alle morgens mit zerstrubbeltem Haar die Insta-Story aufgemacht und direkt die erste Story aufgenommen. Natürlich sehen wir nur die Spitze des Eisberges. Wir sehen die Selbstzweifel nicht. Wir sehen nicht die Versuche vorher, die Videos, die sie wieder gelöscht haben, ohne sie der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber es ist wirklich sehr schön, dass wir an der Stelle so offen darüber sprechen können.
Ja, und ich weiß noch, wie ich auch von der Bühne runterkam und dachte, das war das Schlechteste, was ich jemals in meinem Leben fabriziert habe. Und dann kommt jemand und sagt, oh, vielen Dank für den Vortrag, der hat mir so die Augen geöffnet. Und das ist so super spannend, weil natürlich denkt ein Teil von mir, aha, das glaube ich jetzt nicht, aber schön für dich. Also es war schwer, das damals anzunehmen. Aber mit der Zeit wird es dann einfacher. Und mit der Zeit glaubt auch der Teil, hey, vielleicht war das ja wirklich gut. Aber das hat bei mir vor allem, vielleicht ist es nicht bei jedem so, aber bei mir hat es lange gebraucht. Also ich bin immer noch bis heute die größte Kritikerin. Und mir fällt es viel leichter, nach einer Performance zu denken, jetzt auch nach dem Interview, was hätte ich besser machen können, was war nicht so, wie ich es gerne hätte, als zu sagen, hey, ich bin mega geil, das war jetzt Hammer. Aber das ist ja sozusagen die innere Arbeit, die wir machen dürfen.
Wäre auch langweilig, wenn wir schon komplett perfekt wären, was auch immer perfekt bedeutet. Schauen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Zeitmanagement. Du hast gerade eben von deiner Arbeit mit deiner aktuellen Kundin gesprochen, die ja zusätzlich zum Hauptjob der Idee, die sie hat, auch noch Mutter ist. Dann haben wir noch ganz viele andere Rollen. Wir sind vielleicht Partnerin, wir sind Töchter, wir sind Freundin. Wir haben ja sehr, sehr viele Rollen, denen wir ja auch immer gerecht werden wollen, sei es aus welchem Antrieb auch immer. Wie gehst du im Coaching, in der Beratung deiner Kundin damit um, wenn du merkst, da hat jemand ein Problem, das Ganze zu balancieren, diese verschiedenen Rollen, gerade Hauptberuf und Nebenberuf?
Ja, also es ist immer eine Herausforderung. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, hey, es gibt die eine Methode und dann läuft es wie am Schnürchen. Es wird immer ein Akt der Balance sein. Aber mein Lieblingstool fürs eigene Zeitmanagement ist wirklich die Wochenplanung. Und zwar nicht nach einem stringenten Format, sondern persönlichkeitsbasierte Wochenplanung. Was meine ich damit? Also ich erlebe immer wieder, dass es zwei große Typen gibt. Es gibt die, die logisch geplant sind. Das heißt, die brauchen Struktur. Die wollen gerne die Tage genau durchplanen oder ihre Woche auch. Und die wollen sich dann auch daran halten. Das tut ihnen gut, das zu haben. Und dann gibt's die eher intuitiv spontanen Menschen. Und die sehen sich zwar auch nach einer gewissen Struktur, aber für die wird es niemals funktionieren, einen genauen Plan zu haben. Zu sagen, hey, um 15.12 Uhr bin ich da und um 15.23 Uhr mache ich XYZ. Und es ist so wichtig, dass wir lernen oder gucken, was für ein Persönlichkeitstyp bin ich. Weil ganz oft folgen wir irgendeinem Modell, was gut sein soll, und denken dann, wir sind nicht gut genug, weil wir dem Modell nicht folgen können oder dem Tool nicht folgen können. Dabei passt das Tool einfach nicht zu unserer eigenen Persönlichkeit. Und bei der Wochenplanung kann man ganz cool gucken, was brauche ich jetzt? Zum Beispiel sieht ein logisch geplanter Wochenplan so aus, dass ich mir genau angucke, wie viel Zeit habe ich diese Woche? Wann kann ich wirklich für mein Business Zeitblöcke planen? Vielleicht plane ich da direkt meine Aufgaben in diesen Zeitblöcken. Ganz logisch strukturiert. In der loseren Wochenplanung planst du vielleicht eher nur so die übergeordneten Themen oder guckst einfach nur, wann könnte ich für mein Business mir Zeit einräumen? Du blockst dir nur diese Zeiten. Du planst aber nicht stringent welche Aufgaben, weil das bringt dir gar nichts, weil dann kommt der Tag und dann hast du eh keine Lust, das zu machen. Also da kann man richtig schön passend zur eigenen Persönlichkeit einen Überblick über seine Woche gewinnen. Und wirklich gucken, was will ich in meiner Woche unterbringen? Was passt auch nicht? Und da auch liebevoll ehrlich zu sein. Manchmal passen Sachen einfach nicht, dann müssen wir sie verschieben oder kürzen oder auch andere Wege finden. Und deswegen liebe ich diese Wochenplanung, weil sie uns an einem Sonntag oder an einem Montag die Möglichkeit gibt, wirklich die Woche vorzudenken und uns wirklich reinzudenken, zu gucken, was will ich in diese Woche unterbringen und wie kann ich das möglich machen, ohne im Dauerstress zu sein.
Das durfte ich über mich selbst auch lernen. Ich habe eine ganze Weile versucht, mir wirklich Zeitblöcke zu setzen und da schon zu sagen, von 14 bis 14.30 beantworte ich meine E-Mails, von XY bis dahin passiert das. Das hat aber leider nur zu Frustration geführt, weil ich am Abend gemerkt habe, eigentlich habe ich alles gemacht, nur nicht das, was genau in diesen Zeitblöcken drin stand. Ich mache so, wie du gerade gesagt hast, ich speichere sonntags alles aus. Und es hilft mir, weil ich immer parallel so 18 bis 300 Tabs offen habe, das schon mal zu Papier zu bringen und zu sagen, das ist diese Woche wichtig und das vielleicht erst nächste Woche. Und dann schaue ich mir das jeden Tag neu an. Passt es heute rein? Ist es heute wichtig? Natürlich gibt es auch Termine, die man im Kalender hat, die man drin hat und da führt erstmal kein Weg drum herum, wenn man die eben vereinbart hat. Aber es zwingt mich nicht, auf Knopfdruck kreativ zu sein, sondern mich dem zu fügen, was gerade möglich ist. Und das hilft total, dass es am Ende keine Frustration ist, weil ich den einen Zeitslot nicht gehalten habe. Und es befreit auch total von diesem Druck, den man sich ganz oft selber macht.
Ja, ganz oft, wenn ich mit meinen Gründerinnen, ich begleite jetzt gerade eine Gruppe, da haben wir alle unsere eigenen Muster. Und eine sagt zu mir, zum Beispiel zu mir letztens so, oh, früher habe ich dann so eine riesenlange To-Do-Liste mir jeden Tag geschrieben, die ich nie schaffen konnte. Das hat mich extrem frustriert, war schlecht für mein Selbstbewusstsein. Durch deinen Support jetzt plane ich gar nicht so viel, sondern guck mir meine Top 3 Prios nur an, weil das viel besser zu meiner eigenen Persönlichkeit passt. Also da wirklich im Bereich Zeitmanagement so seinen eigenen Weg zu finden und nicht zu glauben, wenn eine Methode nicht funktioniert, dass man selbst falsch ist. Das stimmt überhaupt nicht. Dann ist die Methode nämlich einfach falsch.
Wir haben gerade über das zu Papier bringen gesprochen und ich habe ja vorhin schon mal kurz darauf aufmerksam gemacht, dass wir genau über das Thema nochmal sprechen wollen. Du sagst, dass Journaling dein Nummer 1 Tool ist für deine Weiterentwicklung als Unternehmerin. Jetzt gibt es auch viele, die sagen, naja, eigentlich ist es ja nur Folgekritzel von Seiten. Nimm uns mal mit in deine Welt. Warum ist es für dich so ein wichtiges Tool und auch für die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest?
Wie gesagt, ich liebe Business Journaling, also wirklich business-fokussiertes Schreiben, weil ich oft merke, dass wenn wir im Kopf über etwas nachdenken, dass wir uns dann stundenlang im Kreis drehen, nicht konkret werden und dass blinde Flecken auch gar nicht sichtbar werden, weil wir ja einfach dann drumherum denken sozusagen. Und auf Papier ist es schön, weil du kannst dir Klarheit innerhalb von wenigen Minuten schaffen und auf strukturierte Weise deine Gedanken ordnen. Und ich erlebe immer wieder, dass dieses zu Papier bringen auch eine gewisse Distanz schafft. Und diese Distanz schafft zum einen Klarheit, aber sie lässt dir auch sehen, wo habe ich vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht. Und was ich gerne mache, ist, dass ich mich mit den Dingen beschäftige, die zum Beispiel mich gerade stressen. Also, dass ich mir die Frage stelle, was stresst oder bewegt mich gerade beruflich? Und dann gucke ich mir das an innerhalb von wenigen Minuten. Also es muss jetzt nicht eine halbe Stunde dauern, sondern ich schreibe dann kurz und knackig in Stichpunkten auf Situation, Doppelpunkt. Was sind meine Gedanken dazu? Welches Gefühl kommt vielleicht hoch? Und das mache ich ganz strukturiert, aber in einer Kurzfassung. Also Situation, Doppelpunkt, Gedanken, Doppelpunkt, Gefühl, Doppelpunkt. Und dann bin ich innerhalb von wenigen Minuten, bin ich so durch die verschiedenen Aspekte gegangen und habe ein ganz neues Bild über mich selbst, um dann zu gucken, was könnte denn eine Lösung für diese Situation sein, für das, was mich gerade stresst oder bewegt. Und das, finde ich, ist so die Magie des Journalings, dass sie uns wirklich innerhalb von wenigen Minuten erlaubt, neue Antworten zu generieren und neue Klarheit zu gewinnen. Und das klappt viel besser auf Papier als im Kopf.
Wenn du den Zuhörern und Zuhörerinnen das eine Tool für den Einstieg ins Business Journaling an die Hand geben wollen würdest, welches wäre das?
Also die eine Lieblingsfrage habe ich dir schon gerade gesagt, was stresst oder bewegt mich gerade?
Ja.
Die andere Frage, die ich liebe, ist, was ruft mich gerade? Und einfach mal wirklich so eine Frage zu benutzen, um dann zu gucken, was kommt da an Antworten. Und das Schöne ist, beim Business Journaling geht es nicht darum, dass du ein super schön aussehendes Journal kreierst, was du auf Instagram zeigen kannst. Oder dass es irgendwie rechtschreibmäßig korrekt ist. Oder dass es ein sinnvoller Satz ist. Sondern es geht darum, die Gedanken, die im Kopf sind, runterzuschreiben und dann zu vertiefen. Und da kannst du wunderbar Wachstums- oder Vertiefungsfragen nutzen. Und so eine Wachstumsfrage, die ich zum Beispiel liebe, ist es die Wahrheit? Also wenn ich mir zum Beispiel gerade, ich habe mir vielleicht aufgeschrieben, ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze funktionieren kann. Ist es schon die richtige Positionierung? Ist es die noch nicht? Ah, ich drehe mich gerade irgendwie im Kreis. Dann zu fragen, ist es die Wahrheit? Ist es wirklich wahr, dass ich gerade nicht weiß, ob das meine Positionierung ist? Oder könnte was anderes dahinter stecken? Weil ganz oft erzählen wir uns spannende Geschichten und darunter steckt einfach Angst. Angst vor Ablehnung, Angst vor Enttäuschung. Also diese Wahrheitsfrage liebe ich. Eine andere Frage, die ich liebe und die starten alle mit W, ist die Frage nach meinen Wahlmöglichkeiten. Also wenn du zum Beispiel aufgeschrieben hast, mich stresst gerade, dass ich nicht weiß, wie ich jetzt meine Webseite umsetzen soll, zu gucken, okay, was für Wahlmöglichkeiten habe ich? Also es geht nicht darum, nur das, was im Kopf ist, aufzuschreiben. Das bringt dir nicht so viel. Also ist nett, aber wir wollen das gerne vertiefen. Und dafür können wir diese Vertiefungsfragen nutzen, um nochmal eine Ebene tiefer zu gehen, weil dann schaffen wir neues Wissen. Wir schreiben das auf, was wir eh schon wissen und denken und fühlen und gehen dann noch eine Ebene tiefer.
Danke für die ganzen Fragen. Ich habe mir auch schon Notizen gemacht und werde sie in meine Journaling-Routine mit überführen. Jetzt merken wir, dass unser Business am Laufen ist. Wir schaffen das zu jonglieren und dann merken wir aber irgendwann, der Hauptjob wird stressiger, ich war 3 Wochen krank und habe irgendwie so den Drive verloren. Welchen Tipp hast du, um da wieder sattelfest zurück in die Umsetzung zu kommen, von der ich auch sehe, dass sie was bringt und dass sie den Erfolg bringt, den ich mir wünsche?
Ich glaube, dass wir uns immer wieder mit unserem Business verbinden müssen, vor allem, wenn wir nebenberuflich am Gründen sind oder selbstständig sind, weil wir dann auch ganz oft einfach rausgerissen sind und diese Verbindung verlieren. Und das kann unterschiedlich aussehen. Also vielleicht für den einen heißt es, dass er sich nochmal irgendwie so reinfühlt in dem, warum mache ich das überhaupt? Für den anderen zum Beispiel, für mich, ich habe so eine Compliment Collection, also eine Sammlung, die ich jetzt seit bestimmt jetzt 9 Jahren oder sowas füttere, mit schönen Feedbacks und Komplimenten. Und dann gucke ich mir das nochmal an, um mich damit zu verbinden, warum mache ich das? Warum ist es mir so wichtig? Warum lohnt es sich, diese Energie da jetzt reinfließen zu lassen? Also wirklich zu gucken, wie kannst du die Verbindung zu deinem Business wieder aufbauen? Weil durch diese Verbindung kommt dann auch wieder der Fokus und die Motivation. Und manchmal kann man auch wirklich gucken, was demotiviert mich denn gerade? Weil es gibt manchmal auch einfach Themen, die wir angehen dürfen, die wir vielleicht so vor uns herschieben, so vielleicht das Thema Kundengewinnung oder sowas, wo wir auch einfach nochmal sagen, jetzt wende ich mich dem zu. Vielleicht ist jetzt der Ruf da, nochmal mir neue Fähigkeiten, zum Beispiel im Bereich Vertrieb oder Marketing anzueignen. Das heißt, es kann auch wirklich wertvoll sein, da ganz aktiv hinzugucken, was demotiviert mich gerade und was brauche ich, um da dann wieder so reinzuspringen.
Kann ich absolut bestätigen. Ich hatte ein Aha-Erlebnis, als ich mir genau diese Frage gestellt habe und gemerkt habe, dass ich von meinen eigenen Prozessen, die ich mir selber ja zusammengebastelt habe, super genervt war. Mich haben manche Arbeitsabläufe so gestresst, weil die so kleinteilig waren, dass ich gesagt habe, deswegen vermeide ich sie. Mhm. Deswegen kümmere ich mich nicht drum, weil ich sage, es nervt mich, dass das Schritt nach Schritt A noch B, C, D und E und F und G kommen. Ja. Und das ist das Tolle zu erkennen, ich habe die Prozesse in der Hand. Ich muss ja nicht irgendwie durch 10 Schleifen wie in einem Konzern, sondern ich bin der Schöpfer meiner Prozesse und ich kann mir überlegen, was würde diesen Prozess für mich einfacher und schöner machen. Ja. Wohl wissentlich, dass manche Schleifen notwendig sind, aber wie kann ich sie mir angenehm gestalten?
Oh, und ich liebe diese Arbeit. Ich weiß, viele sagen so, oh, Prozessoptimierung. Aber ich liebe es, mich mit meinen Gründerinnen hinzusetzen und zu gucken, was sind so die Prozesse, die du immer und immer wieder machst? Oder die Aufgaben, die dich einfach unglaublich viel Zeit und Frust kosten. Und wie können wir die durch Vorlagen, Textbeispiele, Textblöcke, aber vielleicht auch durch extra Support wie von einer VA einfach leichter machen? Weil dann kommt wieder Freude auf, wenn du merkst, hey, ich komme in Flow und es ist viel leichter, als ich gedacht habe. Und ich liebe diese Arbeit.
Ja, du strahlst auch total. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal mit dir auf die Arbeitswelt blicken, die ja auch in diesem Podcast immer wieder ein Thema ist. Wir blicken ganz viel darauf, was braucht es in der neuen Arbeitswelt, damit alle viel zufriedenstellender arbeiten können. Inwiefern kann die Arbeitswelt bzw. Unternehmen im Speziellen von Menschen profitieren, die nebenberuflich sich etwas aufgebaut haben? Aber was braucht es vielleicht auch auf der anderen Seite noch mehr, dass diese Menschen noch mehr aufblühen können und ihren Weg verfolgen können?
Also ich glaube, das Tolle ist, wenn wir den Weg in die nebenberufliche Selbstständigkeit gehen, werden wir so viele neue Fähigkeiten lernen. Wir werden ein anderer Mensch, der nochmal viel eigenständiger denken kann, der sich erlaubt, seine Kreativität zu leben, der erlaubt, Dinge auszuprobieren und mutig zu sein. Und ich glaube, dass das genau das ist, was die Arbeitswelt braucht. Menschen, die agil sind, die mutig sind, die sich trauen, auch mal was auszuprobieren. Und das Schöne ist, dass wir dann diese Skills auch transferieren können. Also egal, ob du jetzt die nächsten 20 Jahre vielleicht zweigleisig fährst oder vielleicht ein paar Jahre selbstständig bist und merkst, nee, will ich jetzt doch nicht mehr machen, mein Ruf führt mich woanders hin. Du hast dann so viel gelernt, was du transferieren kannst. Und ich denke immer so, das Selbstmanagement, wie gehe ich mit mir selbst um, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, wie kann ich auch dafür sorgen, dass ich mich so verhalte, wie ich mich verhalten möchte, ist eins der größten Assets und Fähigkeiten, die wir uns aneignen dürfen, damit es flutschen kann. Weil, ich habe es vorhin schon gesagt, die größte Hürde im Business bist nur du selbst. Aber du bist auch gleichzeitig der größte Katalysator. Und wir dürfen mehr Liebe in unser Selbstmanagement investieren, dass wir unsere eigenen Muster, unsere eigenen Stärken, aber auch unsere eigenen Selbstsabotagemuster kennenlernen, damit wir gut mit ihnen umgehen können. Weil wir alle halten uns mal klein, halten uns zurück, aber wenn wir wissen, wie wir das machen, dann können wir Wege finden, dass wir uns nicht mehr klein halten und wirklich den Weg gehen, der uns ruft, wo wir sagen, da ist Erfüllung für mich drin. Und ich glaube, dass das etwas ist, wovon die komplette Arbeitswelt profitieren wird.
Du sagst was ganz Wichtiges und ich glaube, dass das Wort Selbstmanagement ganz oft verwechselt wird mit Selbstoptimierung, die ja heißt, es geht immer noch besser. Und Selbstmanagement blickt eher auf das, was sind die hinderlichen Sachen vielleicht, die ich ändern kann, damit es mir besser geht. Wie führe ich mein Leben so, dass ich mich darin wohlfühle und nicht so auf Teufel komm raus, noch die nächste Optimierungsstufe mitbringe. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu unterscheiden.
Ja, vor allem, weil es geht nicht nur darum, die Schwächen auszumerzen und noch besser zu werden, sondern vor allem auch liebevoll zu akzeptieren, so ticke ich und zu gucken, was darf ich mir für ein System bauen, dass ich so sein darf, wie ich bin. Natürlich werden wir jeden Tag besser, aber ich habe den Weg dieser Selbstoptimierung auch hinter mir. Es ist so anstrengend, wenn wir immer denken, wir sind nicht gut genug, wir müssen noch ein bisschen besser werden. Und ich glaube, die Welt braucht einfach auch Menschen, die sagen, hey, ich bin gut so, wie ich bin und ich werde auch gleichzeitig wachsen. So die Kombi finde ich toll. Akzeptanz plus kontinuierliches Wachstum.
Ich bin aber auch der Überzeugung, dass die Welt eine Maxine braucht. Ich bin der Überzeugung, jede, die gerade zuhört, braucht eine Maxine an ihrer Seite. Und du hast mich sehr inspiriert und du hast sicherlich ganz viele Menschen da draußen inspiriert, ihrem Ruf zu folgen, wie auch immer der lauten mag und wie in welcher Gestalt auch immer er auftreten mag. Wenn jetzt jemand da draußen sagt, ich will mehr wissen, ich will mit Maxine zusammenarbeiten, wie ist das möglich und wo finden wir dich?
Oh, erstmal vielen herzlichen Dank für die lieben Worte. Geht mir echt das Herz auf. Ich glaube, es kommt darauf an welchem Punkt du bist. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hey, ich möchte meiner Berufung folgen, dann ist der beste Einstieg in meine Welt sozusagen mein Buch, das Berufungsprinzip, was du in verschiedenen Buchhandlungen findest oder natürlich auch einfach im Internet bestellen kannst. Das ist Nummer eins. Und wenn du gerade am Gründen bist oder auch bereits selbstständig bist, dann könnte es gut passen, dass wir auch wirklich eins zu eins oder in der Gruppe zusammenarbeiten. Dann komm super gerne einfach mal auf maxineschiffmann.de, trag dich in meinen Newsletter ein oder komm in meinen Podcast, Business Journal Podcast, und dann können wir uns einfach kennenlernen und dann kann ich wirklich individuell auch gucken, was brauchst du gerade und wie kann ich dich dabei auch unterstützen.
Vielen, vielen Dank. Natürlich ist alles nochmal verlinkt in den Shownotes für direkten Zugang zu allem, was du gerade erwähnt hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Maxine. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, ich bin inspiriert, ich bin motiviert und ich freue mich für jeden da draußen, der diese Podcast-Folge jetzt hören durfte und vielleicht jetzt auch sagt, das hat mir Mut gegeben, meinem Ruf zu folgen. Also herzlichen Dank, Maxine, dass du im Podcast warst.
So gerne und danke an dich, dass du diesen tollen Raum hier schaffst mit diesem wunderbaren Podcast. Es ist eine große, große Bereicherung für uns und ganz, ganz liebe Grüße an alle, die sich die Zeit genommen haben, zuzuhören.
Vielen Dank.